Selbst wenn ich mal resigniert habe, dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Jetzt habe ich genug gejammert. Tränen füllen höchstens mein Taschentuch, aber nicht mein Bankkonto.
Der Küchenherde Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Mein heutiger Interviewgast sagt, Misserfolge sind lediglich Zwischenergebnisse auf dem Weg zum Erfolg. Mein Interviewgast verlor mit 15 Jahren fast 100% seines Sehvermögens und das vor seinem Schulabschluss und noch vor seiner Ausbildung. Aber so viel kann ich jetzt schon mal spoilern. Das Abitur und seine Ausbildung zum Hotelfachmann machte er trotzdem und machte anschließend auch Karriere in der Top-Hotellerie. Heute führt er sein eigenes Unternehmen und zählt global arbeitende und börsennotierte Unternehmen zu seinen Kunden. Darunter zum Beispiel die Deutsche Bank, Bayer, Burger King und die Deutsche Bahn und noch ein paar mehr. Mein Interviewgast ist Buchautor seiner eigenen Autobiografie, welche schlussendlich auch als Kinofilm verfilmt wurde, Nominierung zum besten Film national und der Film wurde in 40 Länder weltweit verkauft. Ich glaube, die Frage am Telefon klang so: Herr Kawate, können Sie sich vorstellen, dass wir Ihre Lebensgeschichte als Kinofilm auf die Leinwand bringen? Ja, sein Lebensweg ist aber insgesamt von Höhen und Tiefen geprägt. Viele Jahre verschweigt er seine Seheinschränkung und das führte ihn in Einsamkeit und Depressionen. Unverschuldet wurden ihm 250.000 Euro Schulden überschrieben. Und er kämpfte ein Jahr lang gegen den Krebs und gewann schlussendlich auch diesen Kampf. Mein heutiger Interviewgast stand immer wieder auf und rückte sein Krönchen neu. Sein Credo: Die einzige Behinderung, die man im Leben haben kann, ist eine negative Haltung. Hallo und herzlich willkommen, lieber Salia. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Markus, moin moin, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, lieber Salia, ich bin auf dich gekommen durch deinen Kinofilm. Ich habe deinen Kinofilm tatsächlich im Fernsehen gesehen und ich war begeistert von dem Film, von der Geschichte und mir war sofort klar, den schreibst du direkt an und fragst, ob er in Küchenherde Podcast kommt. Schön, dass du da bist.
Ja, nun bin ich dabei, eben.
Lieber Salia, ich habe die Anmoderation, die habe ich absichtlich so gestaltet und auch die negativen Ereignisse in deinem Leben etwas hervorgehoben. Es gab ja auch viele, viele positive Dinge in deinem Leben und ich möchte dir jetzt einmal kurz erzählen, warum ich das so getan habe.
Ja, mach mal.
Weil jeder, der hier jetzt gerade zuhört, durch diesen Virus, und diesen Virus spreche ich in meinem Podcast sehr, sehr selten an, eingeschränkt wird, einen Rückschlag erlitten hat oder auch vielleicht einen ganz, ganz schlimmen Schicksalsschlag erleiden musste. Und ich finde, gerade jetzt in dieser Situation sollten wir alle einmal reflektieren, dass es erstens schlimmer sein könnte und zweitens, dass wir manche Situationen einfach nicht ändern können. Wir können aber ändern, wie wir dazu stehen. Das Leben bringt immer Schicksalsschläge mit sich, entweder für einen selbst oder für eine ganze Gemeinschaft. Und wichtig ist immer, wie man selbst dazu steht und wie man selbst damit umgeht. Und du hast jeden Stein, der dir in den Weg gerollt wurde, hast du angenommen, so wie er war und hast ihn schlussendlich auch beiseite geräumt. Und das verdient Respekt auf der einen Seite und sollte uns ja zu dir hinaufschauen lassen und uns es ähnlich tun lassen.
Ja, das kann, wie gesagt, alles ist gut. Du brauchst nicht zu mir raufgucken. Ich gucke auch nicht zu dir runter. Ich gehe halt meinen Weg in meiner Zeit. Und ich versuche immer, das Beste draus zu machen. Und wenn mir das Leben halt Steine in den Weg legt, dann räume ich sie entweder weg. Oder ich benutze sie, um eine Brücke zu bauen, um das Hindernis damit zu überwinden. Aber irgendwie geht es immer weiter. Und wenn ich es nicht alleine kann, dann hole ich mir Verbündete.
Was würdest du denn den Leuten, den Menschen aus dem Gastgewerbe, die jetzt gerade ganz schön gebeutelt sind, in dieser schwierigen Situation empfehlen?
Also ich möchte dazu natürlich sagen, ich komme aus der Gastronomie und ich weiß, wie der Hase läuft. Und ich hätte da auch keine Böcke drauf, dass mir alles dicht gemacht wird und ich keinen Umsatz habe und ich sitze hier auf den Kosten und weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist klar. Und jetzt kommt die Brücke zu meiner eigenen Situation. Ich habe selber in solchen Situationen gestanden und ich sag mal, Gewinner zweifeln nicht und aufgeben ist keine Option. War für mich nie eine Option oder selbst wenn ich mal resigniert habe, dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Jetzt habe ich genug gejammert. Tränen füllen höchstens mein Taschentuch, aber nicht mein Bankkonto.
Ursprünglich kommst du ja wirklich aus der Hotellerie-Gastronomie und hast eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Und da ist es ja schon passiert, dass du dein Sehvermögen zum großen Teil verloren hast. Wie kam die Entscheidung dazu und wie hast du das gemeistert?
Ich habe natürlich mit 15 den Großteil meines Augenlichts verloren. Und dann hieß es erst, du kannst nicht Abitur machen. Das habe ich dann am Ende doch hinbekommen. Dann ist mein Elternhaus zerbrochen. Dann musste ich irgendwie auf eigenen Beinen stehen. Und dann dachte ich, okay, ich mache eine Ausbildung zum Kellner. Das wird schon irgendwie wuppen. Kaffee kochen und Bier zapfen, das kriegst schon irgendwie hin. Mit Augenfehler hin oder her. Habe meine Behinderung verschwiegen, habe mich im Hotel beworben und wurde angenommen. Hätte ich damals gewusst, was das für ein Rattenschwanz ist, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Aber da war ich dabei und dann habe ich es auch durchgezogen. Und auch da wieder musste ich mir natürlich wieder Dinge überlegen, wie komme ich qualitativ zu gleichen Ergebnissen, wie die meine sehenden Kollegen auch. Ich habe halt im Dunkeln trainiert, wie ich einen Tisch eindecken kann. Ich habe am Klang eines Glases gehört, ob es richtig poliert ist. Ich habe mir alle Rezepturen von den Cocktails auswendig gelernt und nach Gefühl eingeschenkt und. Es gibt keine Probleme, es gibt nur andere Lösungswege. Die muss man erstmal finden.
Es gibt keine Probleme, sondern nur andere Lösungswege. Und zu einer großen Herausforderung, vor der wir derzeit alle stehen, hat das Unternehmen Duni, mein heutiger Sponsoring-Partner, eine ganz tolle Lösung gefunden. Und das Witzige ist, und da muss ich mich selbst einmal tadeln, als Salia sagte, Tisch eindecken, da dachte ich mir, hey, Tisch eindecken, da wäre doch Duni ein super Sponsoring-Partner für diese Podcast-Folge. Gesagt, getan, und dann habe ich Duni etwas besser kennengelernt. Danke an dieser Stelle an Axel und ich habe Duni dann ganz, ganz schnell aus der Serviettenschublade herausgeholt. Duni kümmert sich nämlich um weitaus mehr. Duni bietet Konzepte und Ideen für den gedeckten Tisch einerseits und andererseits unter der Marke BioPack nachhaltige Lösungen im Bereich Takeaway-Verpackung. Und das schon seit mehreren Jahren. Da geht es um nachhaltige Bestecke, Trinkhalme, Schalen und Co., also Takeaway-Verpackung und das aus nachwachsenden Rohstoffen. Also Problem, Plastik wäre damit gelöst und der CO2-Fußabdruck bis zu 90% reduziert. Duni macht sogar noch mehr. In Webinaren teilt zum Beispiel Axel Gehlhoth Wissen rund um das Einweg-Kunststoffgesetz und was wir jetzt tun sollten. Du kannst dir auch kostenloses Infomaterial auf der Website herunterladen. Also, wer von euch viel Takeaway macht und nach Lösungen sucht, dann ist er bei Duni definitiv an einer guten Adresse und hat einen starken Partner an seiner Seite. Nicht nur im Hinblick Produkte, sondern auch Informationen zum zukünftigen Einweg-Kunststoffverbot. Ich glaube, am 3.7.2021, also in knapp 3, 4 Monaten, fällt schon der Hammer und dann geht es los mit den ersten Verboten bzw. Einschränkungen. Was natürlich auch gut ist, weil wir gerade sehr, sehr viel Takeaway-Müll produzieren. Also Leute, sagt Nein zu der Wegwerfgesellschaft. Es gibt keinen Planeten B und das wissen auch unsere Mitarbeiter und unsere Gäste. Das ist Verantwortung, das ist Commitment und das ist eine Botschaft. Es lohnt sich also, über die Serviettenbestellung hinaus einmal auf der Website von Duni zu schauen. Auf www.dunigroup.com/CO2-Sparen. Um sich zu informieren und natürlich auch den Newsletter zu abonnieren. Ich habe die Seite aber auch in den Shownotes verlinkt. Gerne könnt ihr aber auch Axel direkt anschreiben unter axel.gelhoth, also G wie Gustav, Emil, Lieselotte, Hummel, Otto und Theodor @duni.com. Ich wiederhole das jetzt nochmal, das war nicht unfallfrei. Also axel.gelhoth. Gustav, Emil, Ludwig, Hummel, Otto, Theodor @duni.com. So, ja, sonst spreche ich ja immer über Zeit und Geld sparen. Das ist ja natürlich auch wichtig, aber noch wichtiger ist es, CO2 zu sparen. So, lieber Salia, jetzt geht's weiter. Man muss sich mal überlegen, was da alles hintersteckt, was man alles tun muss und welche Abläufe. Wir sind ja sehr, sehr prozessorientiert in der Hotellerie-Gastronomie und diese Prozesse, die fordern manchmal so viel von uns und du hast einfach nur andere Lösungen, also in Anführungsstrichen nur andere Lösungen gefunden und es hat dann trotzdem super funktioniert, was man dann ja auch in dem Film lesen sehen konnte oder in deinem Buch lesen konnte. Du hast ja deine Autobiografie geschrieben und das wurde später verfilmt und ich kann jedem nur ans Herz legen, schaut euch entweder den Film an, wenn ihr gerne Filme schaut und wenn ihr gerne inspiriert werdet oder lest das Buch, weil es war wirklich inspirierend, eine Motivation.
Sorry, dass ich da reingrätsche, aber in dem Wort Motivation steckt ja das Wort Motiv. Und ich habe natürlich in meiner Behinderung nie eine solche gesehen, weil ich bin nicht behindert, ich bin nur körperlich herausgefordert. Und deswegen habe ich in diesem Handicap das Motiv gesehen, es allen zu zeigen, dass ich es doch kann. Und deswegen bin ich dann, hat mich das motiviert, nach neuen Lösungsstrategien zu suchen. Und die habe ich auch gefunden und dann auch perfektioniert. Und deswegen konnte ich dann am Ende auch in der Luxushotellerie überleben. mit Handicap hin oder her.
Ich habe einen ganz tollen Podcast mit dir gehört und da hast du dann auch deine Geschichte erzählt. Und was für mich da ganz, ganz stark und krass hängen geblieben ist, dass halt alle dir abgeraten haben, dass die gesagt haben, nee, der Junge, der muss jetzt auf eine Schule für Menschen mit Sehschwäche oder mit Seheinschränkungen, der Junge, der muss eine andere Ausbildung machen. Und alle haben dir abgeraten und haben gesagt, nee, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Und du hast immer gesagt, nee, ich mach das jetzt erst recht. Und warum bildet ihr euch ein, dass ich es nicht schaffen kann? Wer seid ihr denn überhaupt? Und du hast es ja später dann noch allen gezeigt. Und was bei mir dann so krass hängen geblieben ist, was haben wir denn eigentlich für ein System, wo wir Leute nicht ermutigen, etwas zu tun? Das fand ich halt mega krass.
Also ich muss dazu sagen, ich komme halt auch zur anderen Hälfte aus Sri Lanka, das ist dritte Welt. Und wenn du da eine Behinderung hast, dann hast du wirklich ein massives Problem. Deutschland ist ein Sozialstaat. Hier wird erstmal geschaut, dass es irgendwie weitergeht. Aber wenn du halt eine starke Behinderung hast, so wie ich eine Sehbehinderung, dann geht es halt erstmal den sehbehindertengerechten Weg. Das ist auch okay. Und das finde ich auch in Ordnung, dass das unser System so mitträgt und diese Gesellschaft. Nur ich habe für mich einen anderen Weg beschritten oder beschreiten wollen und den bin ich einfach auch zu Ende gegangen. Und für mich heißt konsequent sein, auch mal einen Holzweg bis zum Ende durchzugehen. Und mein Leben ist ja eigentlich ein Holzweg, aber ich gehe ihn weiter und es hat geklappt.
Und das hat mich ganz stark erinnert an die Geschichte von Stevie Wonder. Kennst du die Geschichte von Stevie Wonder?
Also das ist ein begnadeter Musiker, ja. Ich bin sehr tief in seinem Thema drin. Und natürlich, weil ich natürlich die Geschichte von vielen behinderten Menschen kenne. Und ich kenne auch seine Geschichte inside out. Was möchtest du genau wissen?
Es gab mal eine Situation, ich habe das mal in einem Hörbuch gehört, und das war so eine Schlüsselsituation von Stevie Wonder. In der Schule als kleiner Bub hat er da eine Fähigkeit gehabt, dadurch, dass er so gut hören konnte, hat ihn seine Lehrerin ermutigt und gefördert. Das war die Geschichte mit der Maus. Kennst du die?
Nee, die kenne ich nicht. Okay.
Das war für ihn so ein Schlüsselerlebnis, wo er gesagt hat, hey geil, ich kann etwas viel, viel besser als die anderen und das mache ich mir zunutze. Da war eine Maus in dem Klassenzimmer, das ist ja auch schon viele, viele Jahre her, eine Maus im Klassenzimmer, die hat sich versteckt, die haben die nicht gefunden, die ganzen sehenden Kinder konnten halt ja die Maus nicht finden, weil sie sich versteckt hat.
Ganz und er hat klar. Sie gehört, ist klar.
Clever, Markus. Aber er hat sie gehört und so konnten die Maus fangen und die Lehrerin, auch eine Schlüsselperson in seinem Leben, die hat ihn halt ermutigt, hat gesagt, das finde ich toll, danke, dass du uns geholfen hast, ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Und das war der Wendepunkt, wo er motiviert war und Zuspruch erhalten hat und das war so ein Wendepunkt für ihn.
Ja, ich hätte mir auch Zuspruch in meinem Leben gewünscht. Ich habe ihn mir nur durch mir selber geben können. Das ist aber auch okay. Steve Wonder hat da Glück gehabt, aber auch ich bin ein sogenannter Ohrenmensch und bin auditiv unterwegs. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich kann am Klang eines Glases hören, ob es sauber ist oder richtig korrekt poliert ist oder nicht. Man kann es hören, du kannst es sehen, aber ich komme am Ende zum gleichen Ergebnis. Und so geht es mit vielen anderen Sachen auch. Also auch ich hatte dann später habe ich eine Sommelierprüfung abgelegt und die ganzen Sinnenprüfungen, das habe ich viel mehr deutlich leichter als meinen sehenden Kollegen, weil ich einfach eine sehr feine Nase habe. Also bei mir sind alle Restsinne deutlich intensiver ausgeprägt.
Wolltest du als Kind auch schon ins Gastgewerbe?
Als Kind wollte ich eigentlich Mediziner werden. Es war mein Traum, dass ich eigentlich mal Arzt werde. Und als dann der Augenfehler auftrat, dann konnte ich halt im Biologieunterricht nicht mehr am Mikroskop arbeiten. Und da sagte der Lehrer zu mir, also Arzt, das wird nichts. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn das schon mal nicht klappt, dann konnte ich, ich wollte eigentlich studieren, ich wollte dann Theologie, Jura oder ich hätte nur damals Jura, Theologie oder, oh, ich weiß es gar nicht mehr, Sozialpädagogik studieren können. Das waren die einzigen sehbehindertengerechten Studiengänge, die in den 80ern angeboten wurden. Ich war 1989 und ich wollte eigentlich immer in die Betriebswirtschaft und was Kaufmännisches lernen. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann geh mal lernen Handwerk und Kellnern, das kriegst du hin.
Okay.
Ja, also völlig infantil. Aber hey, so what?
Also ich muss sagen, bei mir war es ja ähnlich. Also ich bin nicht in die Hotellerie Gastronomie gegangen, weil ich gesagt habe, hey, das ist meine Passion, das ist mein größter Wunsch auf dieser Erde, dass ich Koch werde. Es war bei mir tatsächlich Plan C, weil Plan A und Plan B nicht funktioniert haben. Dass da sich später eine Passion daraus entwickelt hat, habe ich Glück gehabt. Ich habe was Tolles gefunden, habe mein Reiseziel gefunden, sage ich mal. Aber das stand von Anfang an, stand das nicht da.
Ja, aber also kann ich unterschreiben. Also ich habe mir einfach nur gesagt, also mein Opa, der war Friseurmeister und der hat gesagt, naja, also Handwerk hat goldenen Boden, du musst was lernen. Wenn du schon nicht studieren kannst, dann musst du ein Handwerk lernen. Und dann dachte ich, naja, also Karosseriemechaniker, das kriegst du nicht hin, Fliesenleger auch nicht. Und dachte, ja, Kellner, das kannst du nicht so rumlaufen, im Restaurant gut aussehen, ne? Das kriegst du gerade noch auf die Kette. Ja, wie gesagt, hätte ich das damals gewusst, dass das so kompliziert ist, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber am Ende habe ich mich der Sache gestellt und auch hinbekommen. Meine Passion war es eine Weile, aber irgendwann ging es halt durch meinen Augenfehler schlichtweg nicht mehr.
Hat sich deine Passion jetzt verändert? Hast du ein neues oder ein anderes Reiseziel in deinem Leben?
Auf jeden Fall. Also früher brauchte ich meine Energie und meine Kreativität, um den Sehenden zu geben in einer sehenden Welt, obwohl ich selbst nicht sehen konnte. Das war meine damalige Reise, auch mein Reiseziel. Und die Bühne, auf der das stattfand, war halt das Fünf-Sterne-Hotel oder die Hotellerie für 15 Jahre. Heute sage ich mir, heute stehe ich zu meinem Handicap. Ich habe dann irgendwann noch studiert und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, stehe ich zu meinem Handicap. Also ich habe ein sogenanntes Outing hinter mir, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt meine Geschichte auf. Und dann habe ich mein Buch rausgebracht, dann stand ich halt zu meiner Behinderung und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt stehst du immer noch hier, jetzt wissen alle, dass du nicht mehr gucken kannst, aber deine Energie ist noch da und deine Kreativität auch. Dann mach doch was anderes. Und dann habe ich halt angefangen, Bühnenstücke zu schreiben, dann bin ich Speaker geworden, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und deswegen begleite ich jetzt andere Menschen dabei, schwierige, ich sag mal, Passagen im Leben zu meistern, weil das ist, glaube ich, das, was ich am allerbesten kann.
Und da würde ich gleich gerne mal drauf eingehen direkt. Eigentlich steht das bei meinen Fragen ziemlich zum Schluss, aber das passt jetzt wunderbar. Das ist eine ganz, ganz tolle Überleitung, weil du machst jetzt gerade ganz, ganz viele tolle Sachen, finde ich. Du vermittelst ganz, ganz viele tolle Themen. Du hast gerade schon angesprochen, du machst Keynotes, du gibst Seminare, du bist im Coaching, du hast tolle Kunden, du hast große Kunden, was ja auch dann sagt, okay, der Mann, der weiß, wovon er spricht und der macht es schon anscheinend ganz gut, sonst würden die Leute ja nicht bei dir buchen. Erzähl mal so ein bisschen von dem, was du heute machst.
Also ich muss sagen, ich bin aus Hartz IV gestartet, ohne Geld vor 15 Jahren und alle haben mich damals wieder ausgelacht, so auf den, ja, wie, du willst dich selbstständig machen. Ich wollte damals aus meiner Behinderung ein Geschäftskonzept entwickeln. Da haben sie wieder alle gesagt, das kannst du nicht. Diesen Satz kenne ich ja schon, den höre ich seit 30 Jahren. Ja. Da habe ich mir gesagt, okay Jungs, jetzt zeige ich euch mal, wo der Frosch die Locken hat. Habe meinen Businessplan geschrieben und habe angefangen. Und die ersten Jahre waren katastrophal. Ich bin direkt in die Finanzkrise reingerannt. Ich hatte keinen Referenzkunden, kein Büro, keine Homepage, keine Mitarbeiter. Also das klassische Entrepreneurship, wie es keinen Spaß macht. Ja. Aber aus Niederlagen lernt man immer mehr als aus seinen Erfolgen. Und ich bin aus allen meinen Niederlagen in meinem Leben immer stärker hervorgegangen, als wie ich reingegangen bin. Und deswegen habe ich dann am Ende auch natürlich gelernt, wie es nicht geht, weil wenn ich einen Fehler mache, dann sehe ich das nicht als solchen, sondern ich habe nur was Neues. Ich sehe das immer nur als Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Krise und heute. Ich muss einmal kurz springen. Eine Krise ist immer die Möglichkeit, etwas Neues hinzuzulernen und Altes hinter sich zu lassen. Und an diesem Punkt war ich in meinem Leben schon oft. Was daraus geworden ist, sieht man heute. Und das gebe ich auch allen Zuhörern jetzt mit auf den Weg. Es ist bitter, es ist nicht lustig, aber die Party geht weiter. Und meine Party ging auch weiter. Und natürlich musste ich am Ende meine Hausaufgaben machen. Ich habe dann mein Buch rausgebracht. Da wurde ich von Kunden für Lesungen gebucht. Mhm. Ich sage, hey Jungs, habt ihr mein Buch gelesen? Ja, dann geh doch mal, lies uns doch mal was vor hier. Ich sage, Leute, ich kann nicht lesen. Ja, dann musst du uns das mal so aus deinem Leben erzählen. Ach so, alles klar. Und dann habe ich halt angefangen, meine eigenen Bühnenstücke zu schreiben und habe mich quasi vor meinen Kunden hingestellt und aus meinem Leben berichtet. Und so bin ich dann Speaker geworden, indem ich halt natürlich immer an meiner Fähigkeit gefeilt habe, Texte auswendig zu lernen und so aufzubauen, wie der Kunde das haben will. Und so habe ich halt kundenspezifische Keynotes konzipiert zu den verschiedensten Themen in den verschiedensten Unternehmensbranchen und habe mir damit quasi ein eigenes Business aufgebaut. Das war aber damals gar nicht das Ziel. Das ist aber so geworden und so ist das halt im Leben. Man muss halt Gelegenheiten identifizieren und nutzen und natürlich auch fragen, Leute, was wollt ihr? Wie kann ich das richtig machen? Was hat euch gefallen? Was soll ich beibehalten? Was soll ich besser machen? Und meine ersten Kunden waren nicht alle happy.
Die waren nicht happy vom Ergebnis, meinst du? Oder wovon waren die nicht happy?
Ja, das hast du aber zu lang geredet und das war zu langweilig und das war viel zu viel schiefgegangen in deinem Leben und das soll eine Motivationsrede sein. Und dann habe ich halt auch gelernt, wie Dramaturgie funktioniert, wie man dramaturgische Bögen konzipiert, wie man richtig Geschichten aufschreibt, was Storytelling ist, was professionelles Speaker-Business ist, das lernte ich persönlich nur durch meine Niederlagen oder durch Kunden, die gesagt haben, das hat uns nicht gefallen.
Bin ich zu 10.000% bei dir, weil meine ersten Coachings oder meine ersten Seminare, die ich gegeben habe, das war ganz schön gruselig und ich habe mir gedacht, machst du damit tatsächlich jetzt noch weiter oder machst du lieber irgendwas anderes? Und das waren aber auch Dinge, Erfahrungen, die ich daraus gezogen habe und reflektiert, geschaut, besser machen und nochmal neu losgehen. du bietest ja heute dann Coachings an, du bietest Keynotes an, du bietest Seminare an und ich habe bei dir auf der Homepage geschaut, das sind dieser Themenumfang, den du umschließt. Du gehst ja dann hauptsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, zu Geschäftskunden und gibst dort Seminare für Mitarbeiter, für Führungskräfte und da geht es dann zum Beispiel ums Thema Leadership, agile Führung, Resilienz, Eigenmotivation, Krisen erfolgreich meistern, sowas in die Richtung geht es. Ist das richtig?
Das ist völlig richtig, auch das Thema Mindset noch. Also es geht eigentlich um das Thema Haltung oder Mindset. Und wie gehe ich um mit einer schwierigen Situation? Wie gehe ich um mit Führung? Wie gehe ich um mit Führung in schwierigen Situationen, mit mir selber, Selbstführung, aber auch Führung von anderen Menschen, für die ich verantwortlich bin? Und so bin ich halt in die Unternehmen reingerutscht, beziehungsweise die Unternehmen kommen auf mich zu und sagen, wir haben hier eine etwas komplizierte Situation. Wir würden uns wünschen, dass du uns dabei begleitest mit deinem Team. Und dann reden wir mit den Leuten und sagen, was braucht ihr? Wo steht ihr gerade an welchem Punkt? Und wo können wir da genau ansetzen? Wir stellen erstmal ganz viele schlaue Fragen, bevor wir da einfach ein Konzept auf den Tisch knallen und denen irgendwas überstülpen, sondern wir gucken immer, dass wir das so lösen, dass der Kunde das kriegt, was er braucht und nichts anderes. Und nicht so, gestern war er da und heute hat er nur das Logo ausgetauscht und heute ist er hier. Also da, wo Salia draufsteht, ist immer Salia drin. Und das heißt, das, was der Kunde von uns will, das wird für den Kunden einmal gebaut und dann nicht wieder ausgerollt.
Also witzig, dass du das jetzt sagst, weil wenn ich jetzt so an meine Zeit zurückdenke, so an meine Anfangszeit, wo ich ganz, ganz frisch noch war, ist ja auch noch nicht so lange her, aber dann sind die Kunden auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, Herr Wessel, Ihr Angebot und haben Sie denn keine Schablonen, so ein Standardangebot? Und dann habe ich gedacht, musst du sowas haben? Erwarten die sowas von dir, dass du 1, 2, 3 auspackst? Ich habe mir immer gedacht, nee, das muss doch individuell sein. Die haben individuelle Probleme und da muss man auch individuelle Lösungen und individuelle Inhalte bieten. Und dann habe ich angefangen, Schablonen auszupacken. 1, 2, 3. Herr Wessel bietet jetzt 1, 2, 3 an. Und ja, im Endeffekt durfte ich dadurch auch 1, 2 Fehler machen und habe die Schablonen dann wieder abgeschafft.
Das kann jeder für sich entscheiden, wie er das möchte. Natürlich haben wir auch Pitch-Paper oder Entscheidungsgrundlagen oder kleine Dokumente, die wir rausgeben, so kleine One-Pager, wo draufsteht, was wir, also es gibt ein Orientierungsgespräch, dann fragen wir die Leute, wo steht ihr gerade? Und dann schreiben wir erstmal was auf und legen erstmal was vor. So Leute, geht das in eure Richtung? Natürlich sehen die unsere Homepage und da stehen ja schon Themen und ja, dazu wollen schon was und das könnte auch passen. Und dann fangen wir halt an, für die Leute das so zu konzipieren, dass das nur für diese Situation, für das Unternehmen wirklich passgenau ausgerollt wird, wo das Unternehmen gerade steht und was die Mitarbeiter gerade brauchen. Also nicht irgendwie overpowered, da irgendwas Hard-Selling-Style, irgendwas den Leuten verkaufen. Ich finde das okay, wenn andere das machen. Wir haben ein anderes System und das hat uns ganz gut durch die Zeit getragen.
Auf deiner Homepage habe ich was ganz, ganz Tolles gelesen und da erzählst du über 2 unterschiedliche Mindset-Typen. Mindset ist ja die innere Haltung eines Menschen und wie er sich selber sieht und wie er mit Fehlern umgeht und ja, wie er sich selbst sieht. Kannst du 1, 2 Sätze zu den 2 unterschiedlichen Mindset-Typen sagen?
Ja, natürlich. Ich will jetzt hier keinen Fachvortrag zu Selbstbildern machen, aber es gibt natürlich das feste Mindset, das statische Mindset und das sogenannte wachstumsorientierte Mindset oder das Selbstbild. Das, um das mal in Bildern auszudrücken, wenn ich jetzt ein festes Mindset habe, dann würde ich über mich sagen, ich habe einen Augenfehler, ich kann nicht lesen und nicht schreiben, ich muss Blindenschrift lernen, ich brauche einen Blindenstock und ich gehe in die Blindenwerkstatt und dann bleibe ich da und das ist auch okay so. Das haben die mir alle gesagt, das mache ich so. Das ist soweit so gut. Ich habe mir gesagt, nee, du hast natürlich einen Augenfehler, klar, du hast eine Behinderung, aber du bist eigentlich körperlich herausgefordert und naja, so Briefträger wollte ich sowieso nicht werden. Dass ein Meerschweinchen nicht fliegen kann, weiß ich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir was ausdenken kann. Das kann ich ja aufschreiben und mit meinem sprechenden Notebook. Und ich kann den Text auswendig lernen. Ich kann auf die Bühne und kann den Leuten das erzählen. Und Angst muss ich sowieso nicht haben und Lampenfieber, weil ich sehe die Leute sowieso nicht. Ha, ha.
Ja. Ja. Super Bild, ja.
Und deswegen, um das jetzt mal zu illustrieren, und deswegen ist das ein wachstumsorientiertes Mindset. Ich wusste nicht damals, als mein Augenfehler auftrat, dass ich mal Bühnenkünstler werde und Kinofilme produziere. Wenn man sich das vorstellt, dass ein Blinder am Set ist und einen Kinofilm produziert, das hätte es vor 100 Jahren nicht gegeben. Die hätten mich gefragt, ob ich Fieber hätte. Aber da, mit den Aufgaben wächst der Mensch. Und ich bin halt so, ich mache keine Fehler, ich lerne nur was Neues hinzu. Und wenn ich sage, ich kann das sowieso nicht, ich lerne das sowieso nie, und da sage ich, ich spreche auch mal im Wir. Wenn wir so da rangehen, dann würden wir heute noch in der Höhle sitzen, frieren und irgendwie rohes Fleisch essen.
Ich finde das ganz toll, wenn man das jetzt auf unsere jetzige Situation bezieht und da vielleicht ein Bild draus macht. Wir haben im Moment Ich spreche es nicht so gerne in meinem Podcast, aber wir haben im Moment einen Virus, der schränkt uns alle ein. Wir haben geschlossene Geschäfte, wir dürfen unsere Gastronomie nicht offen machen. Und da könnten wir jetzt vielleicht mit der ersten Mindset-Variante hingehen, sagen, okay, wir nehmen das jetzt so hin, wir machen unsere Laden zu, wir sind nicht mehr liquide, wir bezahlen unsere Rechnung nicht mehr, wir heben drei Finger und wir sind jetzt pleite. Ist natürlich jetzt sehr krass dargestellt, aber so könnte
aber
man
so
es,
ist es.
So könnte man es hinnehmen, wenn es in der ersten Version.
Es ist ein denkbarer Weg oder eine logische Konsequenz, wenn man die Szenarien so betrachtet und sie auswertet, könnte man zu der Annahme kommen, dass das der einzig mögliche Weg ist. Das ist völlig richtig, auch völlig legitim. Ich will das gar nicht verurteilen, auch nicht beurteilen.
Auf keinen Fall. Aber wenn wir uns jetzt mal das vergangene Jahr anschauen und dann speziell auf unsere Branche schauen, Hotellerie, Gastronomie, die ganze Horeca-Gemeinschaft, wir waren so innovativ, wir waren so viel in diesem Growth-Mindset-Typen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Growth?
Ja, ja. Sagst du sonst Deutsch, wachstumsorientiertes Mindset.
Ja, genau, genau. Wir waren so viel darin unterwegs, wir haben Lösungen gesucht, wir haben uns nicht mit der Situation abgefunden, sondern wir haben Gas gegeben. Und das habe ich halt in vielen Fällen wahrgenommen und das müssen wir, denke ich, müssen wir uns beibehalten, dieses Mindset auch für die nächsten Jahre, weil dann kann das mit uns nur was werden.
Ja, du musst die Glut mitnehmen und die Asche liegen lassen. Das ist auch ein Bild fürs Leben. Also du kannst natürlich, du willst wieder Feuer machen und dafür, deswegen musst du die Glut mitnehmen und ne, die Asche da liegen lassen, wo sie ist. Und wenn du diesen Prozess so denkst, dann wirst du wahrscheinlich Personal entlassen müssen, du musst vielleicht deinen Standort verkleinern, du musst die Kosten noch weiter eindämpfen, du musst Kredite aufnehmen. Natürlich, es ist alles völlig legitim. Aber du musst etwas tun, um es weiterzubringen, das Ganze. Und deswegen sind wir Menschen da, wo wir sind. Wir sind immer weitergegangen. Wir haben uns von Eiszeiten nicht aufhalten lassen, von allen möglichen Sintfluten und Krisen und Finanzkrise und was nicht alles. Jetzt auch das ist jetzt wieder nur eine Krise. Und wenn man das Wort Krise im Altgriechischen mal betrachtet, heißt das übersetzt Chance zum Wandel. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas Altes hinter uns zu lassen, um etwas Neues oder um Neuland des Denkens und des Handelns zu betreten. Und lass uns doch auf diese Reise gehen. Also ich bin diese Reise oft in meinem Leben angetreten. Und natürlich habe ich auch, ich sag mal, auf gut Deutsch gut auf den Deckel gekriegt. Aber am Ende des Tages, naja, habe ich jetzt etwas Außergewöhnliches geschafft. Und weil es so außergewöhnlich ist, sprechen wir vielleicht auch deswegen zusammen heute hier.
Wo wäre denn der Salia ohne Sehbehinderung heute?
Das wäre eine gute Frage. Also dann hätte ich wahrscheinlich Medizin studiert und wäre halt wahrscheinlich irgendwie trauriger Allgemeinmediziner mit einer eigenen Praxis. Ich weiß es nicht. Also ich stelle mir auch zwei Fragen nicht mehr. Was wäre, wenn und was warum und warum ich? Ich mache das einfach nicht. Das war mein Leben bis hierher. Ich bin diesen Weg gegangen. Alles, was ich wollte, das tat ich und was ich tue, das will ich. Und that's it.
Ich habe in einem Podcast, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was für ein Podcast das war. Vielleicht kannst du mir helfen. Und da ging es komplett wirklich um deinen Lebensweg. Ich würde sagen, wir verlinken den einfach mal hier in den Shownotes. Eine Sache, die fand ich halt richtig toll und die müssen wir uns, finde ich, öfters mal vor Augen führen. Wir sagen ja immer, wenn jemand einen akademischen Titel hat, Herr Doktor, Herr Professor, Doktor, oh, Herr Professor, Doktor, oh, oh, finden wir alle ganz toll. Oder ja, das bedeutet ja schon etwas und die Leute legen auch Wert auf ihren Titel. Und du hast in dem Podcast gesagt, ja gut, die akademische Bildung, die muss man anerkennen, das ist was Tolles, Inhaltliches, was man da gelernt hat, aber durch verschiedene Situationen in deinem Leben hast du halt gelernt, es gibt nicht nur die akademische Bildung, die wichtig ist, sondern auch die Lebensbildung und die Herzensbildung, also das Menschliche und das Soziale und nicht nur Doktortitel in der akademischen Bildung sollten einen Titel erhalten, sondern für diese fachliche Bildung, sondern auch das, was wir an Lebensbildung und an Herzensbildung, wie wir mit anderen Menschen umgehen, das sollte genauso betitelt werden oder beziehungsweise genauso honoriert und anerkannt werden.
Ich weiß, was du meinst und es ist vielleicht deswegen auch der Grund, warum sich Unternehmen oder auch Menschen dazu entscheiden, mit mir zu arbeiten. Natürlich gibt es in Hamburg 1600 Coaches, die haben alle akademische Titel. Ich habe keinen Titel, vielleicht ist es deswegen die Unterscheidung, aber die Leute sehen natürlich, dass ich einen Track Record habe in meinem Leben. Die sehen, dass ich ein Wertesystem habe. Die sehen, dass ich diese Werte auch lebe, nicht nur indem ich irgendeinen Titel vor mir hertrage, sondern indem ich das auch praktiziere. Und sie wissen, was hinter mir liegt. Und ich glaube, dass diese Lebensbildung und diese Herzensbildung teilweise dann auch mal ein bisschen mehr wert ist als, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein akademischer Titel.
Ich glaube da ganz fest dran. Ich bin davon überzeugt und ich lebe auch so. Ich habe auch keinen akademischen Titel, aber ich glaube, dass das, was uns Menschen berührt, das sind Emotionen, das ist der Austausch mit anderen Menschen. Ja, das berührt uns emotional und das ist uns immer wichtiger als irgendeine andere Berührung durch fachliche Dinge oder inhaltliche Dinge. Und deswegen denke ich, wenn man das kann und wenn man mit den Menschen umgehen kann, wenn man mit den Menschen interagieren kann, wenn man sie sieht und ihnen zuhört, dass das eine wesentlich wichtigere Bildung ist. Ich will es gar nicht werten, nicht wichtiger, aber dass man damit weiterkommt, dass man damit besser durchs Leben geht.
Also ich will es auch nicht bewerten, das steht mir auch nicht zu. Ich habe auch mal irgendwann studiert, aber das ist es nicht. Also die Leute fragen mich nicht nach meinem Studienabschluss und nach meinem Gesellenbrief. Die sehen natürlich meinen Lebensweg und wir Menschen, wir sehnen uns auch in diesen Zeiten nach Helden, nach Vorbildern, nach Menschen, die Heldenhaftes tun und vorbildlich handeln. Und wenn ein Mensch, der eigentlich mit sehr wenig Mitteln ausgestattet und mit einer körperlichen Behinderung dann trotzdem nach vorne kommt und auch sich oben hält mit seinem Unternehmen, dann scheint er irgendwas richtig zu machen. Und das ist das, was die Leute dann schon nachdenklich macht und sagt, vielleicht kann ich mal mit dem reden. Was können wir vielleicht von ihm lernen? Weil es bringt nichts, althergebrachte Probleme mit althergebrachten Lösungswegen anzugehen. Weil universitäres Wissen ist oft halt sehr theoretisch und wissenschaftlich. Das ist auch alles völlig okay. Ich will das gar nicht verteufeln. Aber manchmal muss man einfach Dinge neu denken. Und das kann ich, glaube ich, auf meine Art relativ gut, weil das ist schon seit 35 Jahren meine Lebensstrategie oder meine Überlebensstrategie.
Ja. Du hast mal gesagt, dass du anhand des Stimmenprofils eines Menschen kannst du das Persönlichkeitsprofil, also du kannst das Persönlichkeitsprofil anhand der Stimme eines Menschen erkennen.
Ja.
Kannst du, was habe ich für ein Persönlichkeitsprofil? Du hast jetzt meine Stimme heute zum ersten Mal vielleicht gehört. Was habe ich für ein Persönlichkeitsprofil? Kannst du das deuten?
Ich bin der Meinung, du bist ein sehr authentischer Mensch. Du hast eine sehr junge Stimme. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du schon 38 bist. Vom Stimmenprofil hätte ich dich.
Das wissen die nicht.
Nee, also du klingst auf jeden Fall authentisch. Du hast eine sehr feste Stimme. Du weißt, was du tust. Und das bringst du auch rüber. Du bereitest dich sehr gut vor. Du bist im Thema. Das finde ich sehr angenehm, dass ein Moderator sich völlig in das Thema reinarbeitet und nicht irgendwas von Karteikarten abliest. Das sagt sehr viel über deine Persönlichkeit. Du bereitest dich halt sehr gründlich vor, weil du deine Arbeit gut machen möchtest. Und für dich ist 99% durchgefallen. Und deswegen finde ich das total cool, dass du so akribisch bist und dich sehr gut vorbereitet hast. Das macht dich sehr sympathisch.
Krass. Krass, jetzt bin ich ja aus dem Konzept. Erstmal danke für das Feedback. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin hier gerade mit vier DIN A4 Seiten Salia unterwegs und ich habe sehr viel Zeit schon mit dir verbracht beim Joggen, mit dem Podcast und so weiter und so fort. Ja, und mit jedem Inhalt, den ich konsumiert habe und mit jeder Vorbereitungsminute zu dir und über dich, habe ich mich mehr auf dieses Interview gefreut. Und dieses Interview hat bestätigt, warum ich mich gefreut habe, weil ich denke, das ist nicht nur ein Mehrwert für mich jetzt gewesen, sondern auch für unsere Hörer. Erstmal danke an dieser Stelle.
Ja, nee, wie gesagt, also das merke ich halt an deinem Stimmenprofil. Es ist nicht wichtig, was du mir sagst, sondern wie du es mir sagst. Und für mich ist nicht nur Zuhören wichtig, sondern auch Hinhören wichtig. Das Auftreten eines Problems, das sage ich auch immer, das heißt für mich nicht, dass es schlimm ist und dass das alles doof ist, sondern das heißt für mich, such nach der Lösung. Ich halte mich nicht lange damit auf und beklag mich, weil das ist für mich vertane Lebenszeit. Und Opferrolle ist auch nicht meins.
Und dazu gibt es eine ganz tolle Hörempfehlung. Seitdem ich dieses Hörbuch gehört habe, mache ich mir viel, viel weniger Sorgen und gehe direkt oder versuche direkt in die Umsetzung oder in die Lösung zu gehen. Das Hörbuch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht,
lebe.
Genau, das hat mir ganz, ganz viel gegeben.
Ja, nee, also genau das ist der Punkt. Wir kommen alle nur einmal auf diese Welt. Wir können unser Leben nicht verlängern, wir können es nur verdichten. Und wichtig ist, dass man sein Leben intensiv genießt und dass man am Ende nicht mit offenen Träumen stirbt, sondern mit vielen tollen Erinnerungen.
Genau, dass man ganz viele Museumstage später in seinen Erinnerungen trägt, an ganz, ganz viele Momente sich gerne zurückerinnern kann. Ich packe dieses Hörbuch, das gibt's auch bei Spotify, ich meine sogar kostenlos, packe ich einfach mal in die Shownotes. Dann könnt ihr dort mal reinhören, wenn ihr mögt. Mein Real Talk ist, ich musste mir echt Gedanken machen, weil ich bin grundsätzlich eigentlich immer ein sehr positiver Typ. Deswegen fällt mir diese Real Talk-Geschichte sehr schwer, weil mir gehen nicht so viele Dinge auf den Keks. Aber was mir jetzt gerade
mir geht auf den Keks, dass dieser Virus unsere Gesellschaft so ein bisschen, nicht so ein bisschen teilt, sondern richtig teilt. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen, was auch immer gut ist. Unterschiedliche Meinungen erzeugen unterschiedliche Gedanken und auch so ein bisschen Reibung, das ist wichtig. Aber es gibt zu wenig Akzeptanz und zu wenig Toleranz und zu viel mittlerweile auch Radikalismus in der eigenen Meinung. Und das geht mir auf den Keks und das ist zwar das Erste, was mir dazu eingefallen ist und das wollte ich jetzt mal hier so loswerden.
Genau. Ja, das finde ich gut, dass du das so siehst. Und wie gesagt, da können wir ja auch nach Amerika gehen und was da alles gelaufen ist rund um die Präsidentschaftswahlen und was da alles in Russland passiert. Das können wir alles rauf und runter spielen. Aber letztendlich muss man in der Gesamtschau der Ereignisse immer sagen, wo stehen wir heute? Wo stehen wir hier in Deutschland? Was sind die nächsten Themen? Und ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr besser wird.
Ja, lieber Salih, ich habe tatsächlich 4 Seiten vorbereitet, 4 DIN A4 Seiten. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mal 1,5 Seiten so ein bisschen abgearbeitet. Das schreit eigentlich nach mehr. Aber ich würde vorschlagen, wir machen das vielleicht im nächsten Step, vielleicht im zweiten Podcast oder sowas, dass man sich nochmal zusammensetzt, weil sonst werden wir hier auch zu lang mit dem Podcast.
Ja, ich glaube auch, also man kann über alles reden, aber nicht über 45 Minuten. Und make a long story short, also du kannst die Leute auch nicht nur zuknallen mit Infos und lieber nochmal ein Upgrade machen und sagen, so, das war jetzt das Erste und jetzt schieben wir noch was hinterher, halte ich für cleverer.
Mich hat dieses Interview nicht nur begeistert, mich hat es inspiriert und ich habe mich darauf gefreut, das hatte ich ja gerade schon gesagt, da habe ich mich mit jeder Minute mehr drauf gefreut und es hat sich einfach bestätigt und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du bei mir zu Gast warst, dass du deine Inhalte mit uns geteilt hast und ja, vielen lieben Dank, Salih.
Ja, Markus, danke, dass ich dabei sein darf und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Das steht ja noch aus. Wir müssen ja die ganzen Inhalte aus den restlichen 2,5 Seiten, die müssen wir ja noch irgendwo unterbringen. Das machen wir dann im zweiten Schritt.
Ja, dann komme ich nochmal dazu. Dann sage ich trotzdem erstmal für heute danke und tschüss aus Hamburg, Markus.
Ja, vielen lieben Dank und danke auch für eure Zeit, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid und einschaltet. Ja, und bis dahin, macht Idiot. Ciao, ciao.
Ciao.